SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Janina Schreiber. Hallo, schön, dass Sie uns zuhören. Ja, mal so richtig Gas geben. Der deutsche Autobauer Porsche hat angekündigt, genau das tun zu wollen. Und zwar beim Investment in Verbrennerfahrzeuge. Und damit ist er nicht der Einzige. Nach einem Handelsblattbericht könnten auch Audi und Volkswagen diesem Beispiel folgen und in den 2030er Jahren länger als eigentlich geplant Verbrennerautos bauen. Nicht so gut, sagt Bernadette Glosch. Sie ist Klimaschutzexpertin von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Aus Klimaschutzperspektive müssten wir die Verbrenner sofort abschaffen. Also Deutschland hat ja schon sehr viel CO2 produziert. Die Emissionswerte im Verkehrsbereich steigen nach wie vor an. Also da rechnet man dieses Jahr damit, dass sie vielleicht endlich mal die Spitze erreichen. Also da sind wir noch gar nicht auf irgendeinem Verminderungspfad.
Umso wichtiger also dringend umzusteuern, zumal die Lösung ja schon längst auf der Straße fährt. Elektroautos. Und die hört man auch gar nicht im Vergleich zum Verbrenner. Es fahren aber eben noch lange nicht genug E-Autos auf unseren Straßen. Und warum die E-Mobilität in Deutschland so stockt, ob diese Rolle rückwärts der Autobauer jetzt das Aus fürs Verbrenner aus bedeutet und vor allem, wie wir uns als Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen diesem Hin und Her verhalten sollen, dazu gleich mehr in Global. Ja, natürlich ist die Automobilbranche für Deutschland wichtig. Gemessen am Umsatz, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium, ist es der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland. Die Unternehmen der Branche beschäftigten im Jahr 2023 knapp 780.000 Menschen. Und die Zulieferer sind da noch gar nicht mitgerechnet. Wenn die Autobauer also aufschreien, dann ist das für viele in der Politik ein Alarmsignal. Und Themen wie Klimaschutz fallen da dann gerne mal hinten runter oder werden, wie es gerade im Wahlkampf passiert, gegen die Wirtschaft, also gegen unseren Wohlstand ausgespielt. Jetzt zeichnen wir diese Sendung in der Endphase des Wahlkampfs auf und in genau der hat sich meine Kollegin Judith Kösters mal umgesehen und gefragt, gehen Wirtschaft und Klima nicht doch zusammen? Fangen wir mal von vorne an, Judith. Unsere Wirtschaft basiert auf fossilen Energien, auf Kohle, Öl und Gas. Die braucht also einmal einen komplett Umbau. Wie schaffen wir das denn?
Klar ist, um mindestens einige große staatliche Investitionen kommen wir in Deutschland nicht rum. Zum Beispiel für Stromleitungen, E-Ladesäulen oder für ein modernes Schienennetz. Und dafür brauchen wir in den nächsten Jahren hunderte Milliarden Euro Investitionen. Darin sind sich sogar Forschungsinstitute einig, die sonst oft gegensätzliche Meinungen vertreten. Zum Beispiel das IMK in Düsseldorf, das als sehr gewerkschaftsnah gilt. Und das Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, in Köln, das eher mit der Brille von Industrie und Arbeitgebern auf die Themen schaut. Ein gemeinsames Forscherteam aus beiden Instituten kommt auf mindestens 600 Milliarden Euro extra Investitionsbedarf in den kommenden 10 Jahren in Deutschland. Andere gehen noch von deutlich mehr aus. Zum Beispiel Professor Ulrich Klü, der an der Hochschule Darmstadt das Zentrum für nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmenspolitik leitet. Und er sagt auch:
Von diesen benötigten Summen bringen wir aktuell viel zu wenig auf. Es gibt eine riesige Lücke zwischen dem, was wir brauchen an Investitionen in Klimaschutz und Klimaanpassung und das, was aktuell aufgebracht wird.
Viele Player in der Wissenschaft und auch in der Wirtschaft fordern, dass die kommende neue Regierung da viel mehr macht und viel mehr investiert.
Gerade am Beispiel der Autobauer sehen wir ja einigen in der Wirtschaft, geht's ein bisschen zu schnell. Also was würde denn passieren, wenn wir zum Beispiel die Klimaziele einfach nach hinten schieben, so wie das CDU und FDP jetzt ja auch fordern?
Die Union und die FDP wollen auch, dass in der EU, anders als aktuell geplant, auch nach 2035 noch neue Verbrennerautos zugelassen werden zum Beispiel. Mit dem Argument, wir wollen beim Klimaschutz weniger Regeln für einzelne Branchen, wir setzen lieber auf den CO2-Preis. Das sei am effizientesten. Sprich, wir machen es einfach teurer, zum Beispiel Gas und Benzin zu verbrennen. Und genau das passiert EU-weit mit dem EU-Emissionshandel, der über die nächsten Jahre auch noch viel strenger werden soll. Nur, was ist dann, wenn man sich als Verbraucherin, sagen wir 2025, eine Gasheizung neu eingebaut hat und 2035 einen neuen Verbrenner gekauft hat und dann 2038 merkt, ich habe beides jetzt da stehen, Heizung und Auto, und ich kann mir das Gas und den Sprit null mehr leisten? Darauf haben weder FDP noch Union eine klare Antwort. Ganz zu schweigen natürlich von der AfD, die gar keinen Klimaschutz will. Gleichzeitig gibt es ja auch andere Länder und auch einige Industrien und starke Lobbys in Europa, die beim Klimaschutz bremsen. Theoretisch könnte man natürlich auch die kompletten EU-Klimaziele wieder aufmachen. Wäre aber auch nicht klug, meint zum Beispiel Matthias Kalkuhl, Professor für Wirtschaftswachstum, Klimawandel und Entwicklung an der Uni Potsdam und am PIC, am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Der Klimaschutz ist unser ureigenes nationales Interesse. Wenn wir jetzt auf die Bremse treten, wird das bedeuten, dass die globale Erderwärmung größer wird und es zu großen Temperaturanstiegen kommt, auch in anderen Regionen der Welt. Politische Instabilität sind die Folge, vielleicht auch große wirtschaftliche Krisen. Das wird alles auch die EU treffen. Und deswegen sollten wir nicht auf die Bremse treten.
Deutschlands Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden, nach hinten zu verschieben, das fordert im Wahlprogramm übrigens so direkt nur die FDP, die Union und das BSW deuten das eher zwischen den Zeilen an. Die Grünen, die SPD und die Linke wollen weiterhin, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral ist, dann also den Klimawandel gar nicht mehr weiter anheizt.
Unabhängig davon sind sich die Parteien, bis auf die AfD, aber ja schon mehr oder weniger einig, dass Deutschland in den nächsten Jahren starke Investitionen braucht. Aber was sagen denn die Parteien dazu, wo das Geld herkommen soll?
Prinzipiell gibt es genau drei Möglichkeiten. Erstens sparen, zweitens steuern und drittens Schulden machen. Die Union will, sagt ihr Kanzlerkandidat Friedrich Merz, in einem großen Kassensturz alle Sparmöglichkeiten für den Staat ausloten, also Möglichkeit 1. SPD und Grüne und vor allem die Linke wollen Superreiche stärker besteuern, also mehr Steuern, Möglichkeit 2. Die meisten Ökonominnen und Ökonomen sind sich aber einig, selbst beides zusammen dürfte kaum reichen, um Gelder in der nötigen Größenordnung aufzutreiben. Bleibt also Möglichkeit 3, Schulden machen. Dagegen spricht die Schuldenbremse, eine Regel, die seit einiger Zeit im Grundgesetz steht und die dem Staat verbietet, im großen Stil Kredite aufzunehmen. Und zwar mit der Idee, dass man künftigen Generationen keine neuen Schulden aufbürdet. Ich habe darüber kürzlich mit Laura Henschke gesprochen von der Umweltorganisation Bund Jugend Hessen. Sie ist 24 Jahre alt, also gewissermaßen Vertreterin einer künftigen Generation. Und sie hat gesagt, wenn wir zu wenig Klimaschutz betreiben, dann wird's erst recht teuer für uns.
Sei es durch die Erhitzung in den Städten, durch Ernteausfälle, durch Forst, der kaputt geht und so weiter. Und das sind so viele Kosten, die kaum überschaubar sind. Und wenn man dann Geld einspart und sagt, das machen wir für die nächste Generation, dann hat das zur Folge, dass noch mehr Kosten auf uns zukommen. Also lieber Geld investieren und zur Not auch Schulden machen, wenn es zur Folge hat, dass wir weniger Folgekosten haben, weil damit spart man uns einiges.
Sowohl SPD als auch Grüne planen einen sogenannten Deutschlandfonds, der Investitionen in Schulen, in Klimaschutztechnologien, in Stromnetze oder in die Bahn ermöglicht. Und zwar über Kredite, also Schulden, die der Staat aber dann parallel zum regulären Staatshaushalt aufnimmt. In einem Sondertopf, also sozusagen an der Schuldenbremse vorbei. So ähnlich wie es die Regierung zuletzt zum Beispiel auch beim sogenannten Sondervermögen für die bessere Ausstattung der Bundeswehr beschlossen hatte. Stichwort Bundeswehr. Aktuell zeichnet sich immer klarer ab, dass Deutschland genau wie seine europäischen Nachbarn nicht um noch höhere Verteidigungsausgaben herumkommen wird. Und deshalb könnte möglicherweise der politische Kompromiss nach der Wahl lauten: Wir machen Investitionen fürs Klima und fürs Militär und beides dann auch im größeren Stil über Kredite finanziert.
Was bleibt, ist also, wir brauchen Geld. Und auch Judith hat es ja gerade schon erwähnt, die Idee kommt immer mal wieder auf, sogenannte Superreiche, also Menschen mit sehr hohem Vermögen, stärker an Klimaschutzkosten zu beteiligen. Die Idee dahinter, durch ihr großes Vermögen haben sogenannte Superreiche eben auch einen größeren Anteil an der Klimazerstörung. Und die Klimaallianz, ein Bündnis von Umwelt- und Klimaschutzvereinen, aber auch Gewerkschaften, Kirchen- und Sozialverbände sind dabei, sagt, eine nächste Bundesregierung muss eine solche superreichen Steuer auf die Agenda nehmen. Mehr dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan Zimmermann.
Die aus rund 150 Mitgliedsorganisationen bestehende Klimaallianz kann sich zum Beispiel eine einmalige Vermögensabgabe vorstellen. Nach einer von dem Bündnis in Auftrag gegebenen Studie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung könnten mit so einer Abgabe vom reichsten 1% der Deutschen mehr als 360 Milliarden Euro eingenommen werden. Den Berechnungen liegt je nach Vermögenshöhe ein Abgabe- oder Steuersatz von 10-30% zugrunde. Das Ziel: mit den zusätzlichen Einnahmen soll die Belastung der breiten Bevölkerung durch steigende Klimaschutzkosten reduziert werden. Mit dem Geld könnten beispielsweise Menschen mit einem geringen Einkommen bei der Umstellung auf klimafreundliche Heizungen unterstützt werden, so die Klimaallianz. Die Studie kommt auch zu dem Ergebnis, dass die 30 reichsten Deutschen im Jahr 2023 rund 23 Millionen Tonnen Treibhausgase verursacht haben. Eine Menge, die zum Vergleich etwa der gesamten deutschen Tierhaltung entsprechen soll. Unter den Parteien ist eine zusätzliche Besteuerung von Reichen umstritten. Während SPD, Linke, BSW und Grüne für eine Vermögensteuer sind, lehnen sie Union, FDP und AfD ab.
Klimaneutral bis 2045. Das ist ja die Messlatte, die wir uns in Deutschland gesetzt haben. Und der Verkehrssektor ist ein wichtiger Baustein dabei. Denn da verbrennen wir immer noch zu viel Benzin und Diesel und heizen damit das Klima auf. Um diese Klimagase aber runterzufahren, soll auch das Verbrenner aushelfen. Dominik Bartoschek klärt uns auf, was das eigentlich nochmal ist.
Das Verbrenner aus bedeutet, dass in der EU ab 2035 keine neuen Autos mehr mit Benzin- oder Dieselmotor verkauft werden dürfen. Das Aus betrifft dabei wirklich nur neue Autos. Alte Verbrenner dürfen weitergefahren und gebraucht weiterverkauft werden. Dadurch sollen Elektroautos zur Norm werden. Einzige Ausnahme: Autos, die mit E-Fuels fahren können. Das sind synthetische, klimaneutrale Kraftstoffe. Grundlage für das Verbrenner aus sind die Flottengrenzwerte der EU. Die gelten schon seit 2015 und sie besagen, dass europäische Autobauer ihre Flotte, also alle Autos, die sie herstellen, CO2-neutral machen müssen, und zwar bis 2035. Schrittweise gelten deshalb immer strengere CO2-Grenzen pro Auto. 2035 soll der Grenzwert dann auf 0 Gramm CO2 pro Kilometer abgesenkt sein. Wenn ein Autobauer das nicht schafft, drohen Strafgelder. Und die haben es in sich. Pro Gramm CO2, das über dem Grenzwert liegt, kostet das 95 Euro. Bei dem, was deutsche Autobauer derzeit an Verbrennern verkaufen, könnte die Strafe also Millionen bis Milliarden Euro betragen.
Ja, vor dem Hintergrund, da verwundert doch schon die Ankündigung einiger deutscher Autohersteller wie Porsche, einzelne Verbrennermodelle in Europa doch länger laufen zu lassen als ursprünglich geplant. Insiderberichte lassen das jetzt auch für VW und Audi vermuten. Die hatten ursprünglich mal angekündigt, ab 2033 keine Verbrennerfahrzeuge mehr in Europa verkaufen zu wollen. Jetzt steht Anfang März eine große Investitionsplanungsrunde an und vielleicht, so wird gemunkelt, könnten die Verbrenner sogar länger als 2035 gebaut werden, dem entscheidenden Jahr fürs Verbrenner aus. Es ist ein Hin und Her, und was steckt dahinter und wie verhalten wir uns vor allem als Verbraucherinnen und Verbraucher? Darüber habe ich gesprochen mit Bernadette Glosch, Klimaschutzexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Global, das Gespräch.
Jetzt haben wir ja gehört, VW könnte möglicherweise länger als geplant noch Verbrenner produzieren. Wie ist das denn jetzt einzuordnen?
Also ich denke, die Situation ist im Moment natürlich sehr angeheizt durch die Situation mit Trump. Jetzt geht es eben um Zölle, um Kosten, die auf die Autobauer hinzukommen. Also es gab vor 2 Jahren noch eine ganz klare Zusage zu dem Verbrenner aus, zu dem sogenannten Verbrenner aus. Und eher die Forderung an die Politik, dass man halt eine Konstante jetzt beibehält und dann nicht wieder einen Rückschritt macht und nicht wieder anfängt zu sagen, ach nee, wir wollen das jetzt abmildern, damit es halt klare Vorgaben für die Autoindustrie gibt und die eben ihre Investitionsentscheidungen auch dementsprechend zulässig dann treffen können.
Was hat sich mit Trump verändert?
Also geändert hat sich diese Androhung von Zöllen, die eben auf die deutschen Autobauer zukommen, und dadurch steigen eben Kosten, und die zusätzlichen Strafzahlungen, die jetzt halt im Raum stehen, die sind natürlich auch nicht ganz ohne. Das heißt, man rechnet einfach insgesamt mit mehr Kosten, und das könnte ich ja jetzt einerseits auf das Fahrzeug umlegen und sagen, okay, dann wird eben das Verbrennerfahrzeug teurer, das E-Fahrzeug bekommt dann noch ein paar zusätzliche Anreize dadurch, oder eben jetzt in die Öffentlichkeit gehen und sagen, nee, lass es uns aufschieben.
Ist diese ganze Diskussion denn aus Klimaschutzperspektive überhaupt sinnvoll?
Also aus Klimaschutzperspektive müssten wir die Verbrenner sofort abschaffen. Also Deutschland hat ja schon sehr viel CO2 produziert, und zwar maßgeblich eben auch im Verkehrsbereich. Die Emissionswerte im Verkehrsbereich steigen nach wie vor an. Also da rechnet man dieses Jahr damit, dass sie vielleicht endlich mal die Spitze erreichen. Also da sind wir noch gar nicht auf irgendeinem Verminderungspfad. Und wir müssen sich das so vorstellen: Das, was wir jetzt an CO2 in die Atmosphäre blasen, die Spitze der Auswirkungen, die werden wir erst in 15 Jahren ungefähr erreichen. Das heißt, wir sind noch gar nicht absehbar da, wo wir eben hinkommen mit dem, was wir jetzt schon produziert haben. Also aus Klimaschutzgründen ganz klar Abschaffung sofort aller Verbrenner. Es gibt ja auch Länder, die haben ganz klare Vorgaben in der Richtung und sagen, wir wollen das, wir wollen komplett aussteigen, noch viel schneller als die Europäer. Das wäre für mich natürlich der absolute Wunsch.
Jetzt haben wir unterm Strich bei diesen Klimaschutzmaßnahmen, bei der Transformation unserer Wirtschaft ja eigentlich immer das Fazit langfristig. Da lohnt es sich kurz- bis mittelfristig. Da braucht es eben enorme Investitionen, was ja auch mit ein Grund dafür ist, dass die Autobauer jetzt eben diesen Rollback vollziehen. Also wie verhalte ich mich angesichts dessen als Verbraucherin, als Verbraucher da schlau?
Also wenn ich jetzt als Verbraucherin auf die Gesamtsituation gucke, dann muss ich natürlich auch sehen, die Kosten für die fossilen Brennstoffe, also für Diesel, Benzin, die werden enorm steigen in den nächsten Jahren. Das hat etwas damit zu tun, dass parallel zu dieser ganzen Geschichte, über die wir gerade schon gesprochen haben, eben auch noch Emissionszertifikate für CO2 auf fossile Brennstoffe bezahlt werden müssen. Und das lässt eben die Preise steigen. Das heißt, wenn Sie mich fragen, wenn ich mir ein neues Auto kaufen würde, dann würde ich schon auf einen E-Auto gucken. Einfach von der Perspektive, dass das langfristig für mich in vielerlei Hinsicht die bessere Situation ist. Aber da weise ich auch immer ganz gerne darauf hin, gerade die Menschen, die oft sagen, ja, ich wohne ja auf dem Land und für mich ist das alles so schwierig mit der Transformation. Die haben natürlich bei einem E-Auto enorme Vorteile. Die haben ja in der Regel ein eigenes Haus oder viele haben vielleicht eine eigene PV-Anlage, eine eigene Ladesäule. Also da ist es wirklich im Grunde genommen ein Geschenk, die Situation gerade, denn die Förderungen sind abgeschafft worden, das stimmt. Andererseits gibt es auch viele Hersteller, die wahnsinnige Rabatte deswegen anbieten. Also da lohnt es sich durchaus auch mal ins Autohaus zu gehen und mal sich zu informieren und zu verhandeln.
Das heißt, es macht durchaus Sinn, erst höhere Anschaffungskosten für das Elektroauto in Kauf zu nehmen, dann aber, gerade wenn ich auf dem Land wohne, eben im Kreislauf zu denken, das mit einer PV-Anlage auf dem Dach zu kombinieren und eben dann den Strom, den ich selber aus der Sonne produziere, in mein E-Auto zu stecken, einfach weil Diesel und Benzin absehbar teurer werden an der Tankstelle.
Ja, das macht absolut Sinn in vielerlei Hinsicht. Das E-Auto ist auch wesentlich effizienter, also mit der gleichen Menge Energie kommt es um ein Vielfaches weiter als ein Verbrennerfahrzeug. Es ist günstiger in den Wartungskosten. Also da gibt's ja viele Untersuchungen dazu. Das ist definitiv eine gute Kostenentscheidung. Und bei den fossilen Brennstoffen, da haben wir wirklich das Ende der Preisentwicklung noch nicht gesehen.
Jetzt könnte es ja sein, es steht im Raum, dass nach 2035 auch noch solche Autos verkauft werden dürfen, die mit E-Fuels fahren können, bedeutet synthetischen klimaneutralen Kraftstoffen. Werden denn diese E-Fuels überhaupt verfügbar sein?
Also die steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir wirklich brauchen an Brennstoffen. Ja, also man kann davon ausgehen, dass das, was an E-Fuels produziert werden soll, eventuell, ja, vielleicht maximal für 3% der existierenden Fahrzeuge reichen würde. Und eigentlich reicht es noch nicht mal für das, wofür wir es wirklich brauchen, nämlich für Schiffe, Fahrzeuge, die man nicht ohne weiteres umstellen kann, Flugzeuge in dem Fall, aber auch für die Industrie. Also dafür ist es durchaus sinnvoll, an solche synthetischen Kraftstoffe zu denken. Für PKWs steht das in keinen, also dieses darüber reden macht im Grunde genommen keinen Sinn. Also wer so ein Fahrzeug dann wirklich fahren kann und an dieses teure Zeug, sage ich jetzt mal, dann auch wirklich drankommt, das wird die absolute Ausnahme sein.
Wie sollte denn eine künftige Bundesregierung sich verhalten? Weil wir haben ja auch gehört, die Autobauer machen deshalb diesen Rollback, weil eben nicht genug E-Autos verkauft werden.
Also wir haben hier, glaube ich, zwei Themen. Das eine ist, wir hatten eine tolle Förderung für E-Fahrzeuge, die eben aus bestimmten Gründen sehr plötzlich abgesetzt wurde. Das hat bei den VerbraucherInnen natürlich zu einer großen Verunsicherung geführt. Dadurch sinken natürlich Absatzzahlen und wir haben auf der anderen Seite auch nicht diese Entschlossenheit in Deutschland. Das merkt man immer wieder, dass sich Parteien wirklich vielleicht auch mal geschlossen hinstellen und sagen, wir stecken jetzt wirklich Geld da rein. Wir wollen nicht immer nur sparen, wir wollen investieren, wir wollen das vorantreiben. Da stehen wir eben leider nicht. Im weltweiten Vergleich ist Deutschland halt nicht der Wahnsinnsklimaschützer, das muss man wirklich sagen. Und was ich mir wünschen würde, wäre wirklich da eine Konstanz reinzubringen und zu sagen, wir haben jetzt diese Entscheidung getroffen, wir machen das auch, wir fördern auch die VerbraucherInnen dadurch. Und das muss ja auch nicht nur immer durch Geld sein. Wenn halt ganz klar für alle ist, wir wollen da hinkommen, es hat tolle Vorteile, da gibt es viele, viele Beispiele, wie man sowas fördern könnte. Abwrackprämie für diese Diesel- und Benzinfahrzeuge, hat man ausgerechnet, kostet wesentlich weniger als die Förderung von E-Fuels und würde uns, was halt die CO2-Emissionen anbringt und die E-Autos, auf jeden Fall voranbringen.
Wie sieht's aus mit einer Ladeinfrastruktur?
Also Ladeinfrastruktur muss auf jeden Fall auch dran gearbeitet werden, auch eine Vereinheitlichung des Zugangs für die VerbraucherInnen, gerade wenn ich halt unterwegs bin. könnte ich gruselige Geschichten zu erzählen, was mir da so passieren kann. Es gibt x verschiedene Firmen, x verschiedene Ladekarten und so. Also ne, auch Schnellladesäulen, da müsste auf jeden Fall was passieren. Das wäre wichtig für VerbraucherInnen, weil das ist sonst ein Dschungel. Und vielleicht noch ein Punkt. Es ist eben auch wichtig, dass Menschen dahinter stehen und sagen, wir tun das für euch, wir nehmen euch da mit. Da fehlt es eben oft aus meiner Sicht. VerbraucherInnen auch mitzunehmen und zu sagen, wir erklären euch das jetzt mal, wir zeigen das. Ja, eben wie gesagt, zum Beispiel auch mal zu sagen, Abwrackprämie hat in Deutschland schon mal super funktioniert. Würde auch funktionieren, ja.
Jetzt nehmen wir dieses Gespräch, Frau Glosch, in der Woche vor der Bundestagswahl auf. Jetzt wurde das Verbrenneraus erneut wieder im Wahlkampf zur Diskussion gestellt. Wie fühlen Sie sich angesichts dessen?
Es macht mir tatsächlich Sorgen. Ich bin auch ein bisschen, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich könnte schon wütend sagen, also oder auch frustriert ist vielleicht der bessere Ausdruck. Ich denke, Menschen werden wirklich verunsichert dadurch und das ist das, was mich auch bedrückt, weil wir haben so viel Arbeit da reingesteckt oder stecken so viel Arbeit da rein, auch unsere VerbraucherInnen aufzuklären und zu motivieren und auch in eine Transformation zu begleiten, weil das ist ja ein riesiger Transformationsprozess, in dem wir gerade stecken. Und da würde ich natürlich viel lieber einen weiter so hören, als jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück.
Ganz gleich, was die Politik also tut. Klar ist, das Klima wartet nicht auf ein Verbrenner aus. Und deshalb sollten es auch die Autobauer nicht tun, kommentiert meine Kollegin Susanne Henn.
Es ist das falsche Signal in einer aufgeheizten Debatte. Noch länger Autos mit Verbrennermotoren zu bauen, das mag ja kurzfristig den Umsatz steigern und Aktionäre befriedigen. Langfristig ist es keine tragfähige Strategie. Denn der Klimawandel ist nach wie vor weltweit unser größtes Problem. Und um den in den Griff zu bekommen, müssen wir die CO2-Emissionen massiv reduzieren, auch im Verkehr. Dem Klimawandel ist es egal, dass viele deutsche Autobauer die Entwicklung der E-Mobilität schlicht verschlafen haben. Porsche ist es ja nicht allein. Auch Mercedes-Chef Kelenius hat schon vor Monaten angekündigt, Autos mit Verbrennermotoren bis weit in die 30er Jahre hinein bauen zu wollen, obwohl der Verkauf auf EU-Ebene ab 2035 verboten sein wird. Dahinter steht die von einigen Parteien durch Versprechungen angetriebene Hoffnung, diesen Verkaufsstopp noch kippen zu können. Doch die Rechnung könnte nicht aufgehen. Denn auch wenn Deutschland in der EU eines der einflussreichsten Länder ist, entschieden wird gemeinsam. Und einige Länder haben genau wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schon sehr klar durchblicken lassen, dass sie an dem Verbrenner aus nicht rütteln werden. Und auch die Welt wartet nicht auf deutsche Befindlichkeiten oder E-Fuels-Träume. Denn diese von der CDU und FDP in Aussicht gestellten synthetischen Kraftstoffe werden, da sind sich alle Experten einig, für Autos keine Rolle spielen. Dafür sind sie viel zu teuer. Für klimaneutrale Verbrennermotoren werden sie sicher nicht sorgen. Und wenn Deutschland keine E-Autos baut, dann machen es eben andere. Vor allem die chinesischen Autobauer zeigen ja, wie es geht. Wir lösen unsere Probleme heute nicht mit den Rezepten von gestern. Wer weiter auf Verbrennermotoren setzt, der schafft sich auf Dauer selber ab. Denn mit dieser Strategie lassen sich langfristig weder die Probleme der deutschen Autobauer lösen, noch der Klimawandel bekämpfen.
Und es gibt ja durchaus Länder, die mit vollem Tempo Richtung E-Mobilität fahren. Wir müssen uns dafür nur mal in Europa umsehen. In Norwegen zum Beispiel fahren 9 von 10 Autos elektrisch. Und dort wird's kalt, die Wege sind weit, aber die Ladesäuleninfrastruktur. Die ist gut ausgebaut. Norwegen ist damit neben China Vorreiter bei der Elektromobilität. Doch, ich muss die Party an der Stelle gleich wieder auflösen, denn das leuchtende Beispiel hat leider einen Schatten. Denn die norwegischen Staatskassen sind auch deshalb voll, weil das Land Lizenzen für Ölbohrungen verkauft. Die ganze Story dazu, die gibt's in unserer Fernsehsendung Klimazeit in der ARD Mediathek. Und damit sage ich Tschüss für diesmal in unserem Umweltmagazin Global. Ich bin Janina Schreiber und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Falls Sie Ihr Kreuzchen bei der Bundestagswahl noch nicht gemacht haben, dann tun Sie es doch noch. Jede Stimme zählt.